Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Angela Gutzeit und herzlich willkommen beim Büchermarkt. Der Schweizer Schriftsteller Alain-Claude Sulzer lässt in seinem Roman Unhaltbare Zustände Welten aufeinanderprallen. Ein alterner Schaufensterdekorateur in der Provinz wird von den Umbrüchen der 68er-Revolte eingeholt. Dazu gleich mehr. Zunächst zu einem anderen historischen Umbruch, der bis heute Auswirkungen auf das Leben vieler Menschen in unserem Land hat. Vor nun fast 30 Jahren ging in einer friedlichen Revolution die DDR unter. Die Folgen allerdings erwiesen sich als zu unterschiedlich für eine kollektiv geteilte Erzählung. Ost und West haben jeweils den Mauerfall und seine Folgen ganz anders erlebt. Während die einen ihr Leben weiterführten, wurden die anderen aus der Bahn geworfen. Das Ergebnis? Zerrissene Biografien und ökonomische Unsicherheit in den ostdeutschen Regionen. Die 1973 in Jena geborene Schriftstellerin Anne Richter beschäftigt sich in ihrem gesamten Werk mit genau diesen Konflikten. So erzählt sie in ihrem Romandebüt »Fremde Zeichen« von 2013 die Geschichte eines ungleichen Liebespaares in Ostdeutschland bis kurz nach dem Mauerfall. In der Erzählung »Geschwister« ging es um den ökonomischen Niedergang in einem thüringischen Dorf. Nun in ihrem neuen Roman »Unvollkommenheit« zeichnet Anne Richter die Lebenswege dreier DDR-Bürger nach, von 1988 bis zur Finanzkrise 2008. Cornelius Wüllenkämper stellt den Roman »Unvollkommenheit« von Anne Richter vor.
Als der angehende Mathematikstudent Mark Weber mit seinem eng gepackten Rucksack auf dem Rücken in den Bahnhof von Jena einfährt, ist die DDR in den Köpfen vieler Menschen eigentlich schon am Ende. Die Erinnerung an den letzten Kampf- und Feiertag der Arbeiterklasse, den Mark an seiner Provinzschule in der Lausitz erleben musste, lässt daran kaum zweifeln.
Und morgen würden sie, wie jedes Jahr, an der hinter der Kaufhalle aufgestellten Tribüne vorüberlaufen. Transparente tragen und den alten Männern von der SED-Kreisleitung zuwinken. Wie albern. Erst als Falk aufschrie und sich triumphierend umblickte, sah Mark die Wespe auf der hellgrauen Sprelakatfläche, sah, wie sie versuchte, sich zu drehen oder loszufliegen, sah zwei ausgerupfte Beine auf der Tischplatte, daneben einen durchsichtigen Flügel. Den zweiten Flügel hielt Armin mit einer spitzen Pinzette in die Luft, fixierte ihn im durchs Fenster scheinenden Morgenlicht und sagte schließlich: »Wäre besser gewesen, es so mit den Juden zu machen. Nicht einfach vergasen.« Mark fiel ein, dass die Zwillinge am letzten Maifeiertag ein Spruchband »Nie wieder Faschismus« getragen hatten. Stumm und ohne eine Miene zu verziehen.
Selbst die Staatssicherheit verzeichnete eine gerade gegen Ende der DDR stetig steigende Anzahl rechtsextremer Systemgegner. Dafür findet Anne Richter hier das passende Bild. Mark hingegen, der Abiturient, der sein Staatsbürgerkundeheft sorgfältig geführt und Urkunden für gutes Lernen in der sozialistischen Schule entgegengenommen hat, strebt ein Jahr vor dem Mauerfall ein Mathematikstudium an, in einem System, an das er längst selbst nicht mehr glaubt. Kaum hat er die Erinnerung an seine Schulzeit beiseite geschoben, kommt ihm, während er in einer Nacht des Jahres 1988 durch Jena streift, ein Gedanke.
Er überlegte, ob er noch immer hier sein würde, wenn sein Alter der Quersumme der aktuellen Jahreszahl entsprach, und dachte an die Form der darin doppelt vorkommenden Ziffer 8, an das Symbol für Unendlichkeit.
Die DDR als Zeitschleife der mathematischen Unendlichkeit. Anne Richter scheut nicht vor weit ausgreifenden Metaphern und Formulierungen zurück. Das wird bereits auf den ersten Seiten ihres Romans »Unvollkommenheit« deutlich. In chronologischen Abschnitten zwischen 1988 und 2008 folgt sie ihren drei Hauptfiguren. Neben Marx sind das sein Kommilitone Paul, der aufgrund dissidentischer Umtriebe exmatrikuliert wurde, und die schöne Modedesignerin Hanka, die sich gegen ihre systemkonformen Eltern auflehnt. Die drei lernen sich auf einem von Pauls Protestkonzerten kennen, mit denen er sich einen Namen gemacht hat, sowohl in den Widerstandskreisen als auch bei der Staatssicherheit. Die entschlossene und zugleich angsterfüllte Grundstimmung in Dissidentenkreisen, die staatliche Diskriminierung kritischer Studenten, das ambivalente Verhalten der Professoren, die zwar Begabte fördern möchten, aber nur dann, wenn sie keine falschen Fragen stellen, gehören zu den lesenswerten Passagen dieses Romans.
»Was machst du eigentlich?«, fragte Mark. »Jetzt, wo du nicht mehr studierst.« Arbeite in Göschwitz, sagte Paul kühl. Fließbandarbeit für Knackis, Hilfsschulabgänger und Staatsgegner wie mich. Muss immer um 6 aufstehen. Ab und an mache ich einen Tag frei, dann gibt's Ärger.
Die Freundschaft zwischen Paul und Mark leidet nicht nur an politischen Zwängen, sondern auch an der freigeistigen Modedesignerin Hanka, die beide junge Männer begehren. Die Geschichten über private und politische Verwerfungen in der ausgehenden DDR, über die allmähliche Formierung eines breiteren zivilen Widerstands nach den Kommunalwahlen 1989 und über die Arbeitsmethoden der Staatssicherheit sind auch im 30. Jahr des Mauerfalls nicht auserzählt. Leider gelingt es Anne Richter nicht, den vielfach verfilmten und aufgeschriebenen Erzählungen über die Umbruchszeit und ihre Folgen greifbare und aufschlussreiche Figuren und Szenen hinzuzufügen. Während auf Jenas Straßen »Wir sind ein Volk« skandiert wird, sitzen die schöne Hanka und der verliebte Mark beim Bier.
»Auf einen besseren Sozialismus und auf die Musik«, nach einigen Schlucken fügte sie hinzu, »manchmal mache ich das gerne, in eine vornehme Gaststätte gehen und die Leute ein bisschen erzürnen, Servietten zerpflücken, kleckern, Suppe mit der Gabel und den Nachtisch mit dem Messer essen. Wenn keiner hinguckt, mit dem Bleistift auf die gemusterte Tapete schreiben. Am Ende mit der Bedienung diskutieren und draußen einen Lachanfall kriegen. Aber heute sind die meisten cooler als sonst.«
Ungeachtet der Frage, ob die Stimmungslage im Herbst 1989 in Jena wirklich cool war, verwundert hier die grobe Figurenzeichnung der Klischee-Rebellin Hanka, die mit infantilen Gesten Systemwiderstand inszeniert. Holzschnittartige Figuren und schematische Handlungswendungen findet man auch und vor allem in den Passagen nach dem Mauerfall, der als solcher mit keinem Wort erwähnt wird. Die durch die Maueröffnung getrennten und mittlerweile wieder vereinten Hauptfiguren unternehmen gemeinsam mit Pauls neuer Freundin eine Reise nach Rumänien. In einer ausufernden Beschreibung einer Burgbesichtigung, die wirkt, als sei sie aus einem Reiseführer übernommen, betritt die Reisegruppe eine historische Ehekammer, in die verstrittene Paare bis zur Versöhnung eingesperrt wurden.
»Wie es sich wohl darin gelebt hat, in den Kammern«, murmelte Hanka. »Eng«, erwiderte Mark dann und zerschnitt die dumpfe Stille, und man fühlte sich als Teil einer Gemeinschaft. »Gemeinschaft«, wiederholte Paul verächtlich. »Ein gemeinsamer Feind hält Menschen zusammen.« »Manchmal braucht es einen solchen Rahmen«, sagte Mark, »damit die Menschen wissen, was sie aneinander haben.« »Wie in der DDR«, sagte Siri ironisch. Mark sah hinüber zu Hanka, ihre Blicke trafen sich. »Aber hier in Rumänien war der Kommunismus ja noch viel extremer«, ergänzte Siri.
Solcher Art konstruierte Dialoge und auch sprachliche und kompositorische Schwächen nehmen im Verlauf dieses in vieler Hinsicht unvollkommenen Romans leider noch zu. Aber nicht nur das. Es mangelt schlicht an handwerklicher und editorischer Sorgfalt. Die Erzählerin verwechselt nicht nur Rumäniens Hauptstadt Bukarest mit dem ungarischen Budapest, auch Marks neuer Chef heißt einmal Grundinger und dann plötzlich Windig. Oder sind es zwei verschiedene Kollegen der Agentur, in der der einst so zurückhaltende Mathematiker plötzlich als strahlend erfolgreicher Financial Risk Manager arbeitet? Auch wie Marks einst bester Freund Paul sich vom mutigen DDR-Dissidenten zum erfolgreichen Mathematikprofessor im wiedervereinten Deutschland wandelt, um dann schließlich zum alkoholkranken Komponisten mit Künstlerstipendium zu werden, erschließt sich dem Leser leider nicht. Bis zu seinem etwas einfallslosen Ende findet man an diesem Wenderoman eine Autorin, die immerhin einmal für den Ingeborg-Bachmann-Preis nominiert war, leider nicht viel Gutes. Er ist ein Rätsel oder vielmehr ein Ärgernis.
So das Urteil von Cornelius Wüllenkemper. Der Roman Unvollkommenheit von Anne Richter ist im Osburg Verlag erschienen. 291 Seiten, 22 Euro. Es war einmal ein Junggeselle, der in die Jahre gekommen war. In einer Schweizer Kantonshauptstadt dekoriert dieser Mann die Schaufenster eines Kaufhauses. Das macht er schon sehr lange, seit Jahrzehnten. Aber eines Tages, man schreibt das Jahr 1968, gerät seine kleine heile Welt ins Wanken. Diese Geschichte erzählt der Schweizer Schriftsteller Alain-Claude Sulzer in seinem neuen Roman »Unhaltbare Zustände«. Der Autor, 1953 in Basel geboren, vermag es in seinen Büchern immer wieder kunstvolle Zeit- und Seelenporträts zu erschaffen. So beispielsweise in seinem Roman Postscriptum, in dem es um einen jüdischen homosexuellen Schauspieler in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts geht. Nun also ein Schaufensterdekorateur, der die Welt nicht mehr versteht. Martin Cimek stellt Sulzers Roman Unhaltbare Zustände vor. Das Buch steht auf der Shortlist des Schweizer Buchpreises 2019.
Unhaltbare Zustände. So heißt der neue Roman des Schweizer Schriftstellers und Essayisten Alain-Claude Sulzer. Schon der Titel deutet auf die unruhigen Zeiten hin, in denen die Handlung spielt. Es geht historisch gesehen um das Jahr 1968 und die Ausläufer der Studentenbewegung, die auch in der abgelegenen Schweizer Kantonshauptstadt Bern zu spüren sind. Sulzer führt uns dieses Jahr der Umbrüche in einer eigenwilligen Perspektive vor Augen. Denn die Hauptfigur ist nicht etwa ein junger Revolutionär, sondern ein 58-jähriger Mann namens Stettler. Er stellt den Prototyp eines Schweizer Bürgers dar, dessen konservativen und engstirnigen Charakter der Autor bis ins kleinste Detail nuanciert nachzeichnet. Interessant wird Stettler allerdings erst durch seinen Beruf. Er arbeitet nämlich seit Jahrzehnten als Chefdekorateur des großen Kaufhauses Quatre Saisons im Zentrum der Stadt und ist ein Künstler seines Fachs. Allvierteljährlich warten die Kunden zu Beginn einer neuen Jahreszeit auf die einer Theaterkulisse ähnlichen Dekoration der sieben Schaufenster des schon seit der Jahrhundertwende bestehenden Warenhauses. Besonders beliebt sind Stettlers Weihnachtsbilder. Wenn jeweils am ersten Mittwoch im Dezember die Schaufensterscheiben von der Verhängung befreit werden, geht ein bewunderndes Ach und O durch die Zuschauermenge. Denn was da zu sehen ist, sind Bilder wie aus einem Märchenparadies.
Die spiegelnde Eisfläche, auf der drei kleine Mädchen auf Schlittschuhen dahinglitten, der Heuhaufen, auf dem eine Katze lag, die mit einem Garnknäuel spielte, die herbstlich gefärbten Ahornblätter, die den Boden des Schaufensters bedeckten, über dem ein bunter Reigen von Schals und Handschuhen an unsichtbaren Fäden schwebte.
Der Junggeselle Stettler, der seit dem Tod der Mutter noch immer in deren bescheidener Wohnung lebt, geht aber nicht nur in der Ausschmückung illusionärer Räume auf, sondern auch in den Sphären klassischer Musik. Geradezu vernarrt ist er in die Konzerte der Pianistin Lotte Zerbst, deren Aufnahmen er in seinen freien Abendstunden am Radioapparat lauscht. Lotte ist die zweite Hauptfigur des Romans, auch wenn sie in den für sie reservierten Kapiteln weniger intensiv beschrieben wird als Stettler. Sie bietet Sulzer aber die Gelegenheit, tiefer in das Repertoire der Vergangenheit zu greifen und den historischen Raum seines Romans zu vergrößern, da der Höhepunkt von Lottes Künstlerleben in die 1920er Jahre fällt, als sie Schülerin eines damals berühmten Pianisten war. Zum anderen eröffnet dem Autor diese Figur die Möglichkeit, eines seiner Lieblingsthemen zur Sprache zu bringen, die Musik. So etwa, wenn er Stettler einem Klavierstück von Maurice Ravel zuhören lässt.
Was die Pianistin Lotte Zerbst aus den Noten zauberte, verwandelte sich auf der Stelle in Bilder. Stettler glaubte, die Wassertropfen und Rinnsale, die den erhitzten Körper erfrischten, auf seiner Haut zu spüren. Der Wind, der übers Wasser fuhr, kräuselte und glättete es. Die verschlungenen silbernen Läufe, das Flimmern und Leuchten der Töne zeichnete bewegte Wasserflächen, emporschießende und herabsackende Wasserfontänen und platzende Wasserblasen vor sein inneres Auge, bis sich das Wasser unter den Händen der unsichtbaren Pianistin wieder beruhigte.
Wie Stettler sich von der Musik zur Imagination manieristisch anmutender Bilder verführen lässt, verziert der Autor durch blumige Worte seine Erzählung so sehr, dass sie in ihrer Erlesenheit bisweilen jugendstilig und verschroben wirken. Doch es geht um die heile, schöne Welt Stettlers, in die plötzlich in der Person Werner Bleichers ein Störenfried und Widersacher gerät. Er wird zum Anlass eines verbitterten Zweikampfes, dem Städtler in einem tragisch-grotesken Ende zum Opfer fallen wird. Bleicher, ebenfalls Dekorateur, wurde ohne Städtlers Wissen vom Besitzer des Quatre Saisons als unser neuer Mann und als Tribut an die neue Zeit angestellt. Städtler ist entsetzt und sieht in der Person Bleichers
einen Vertreter derer, die auf die Straße gingen, der Hippies und Demonstranten, die Sit-ins veranstalteten, Warenhäuser in Brand steckten, Plakate mit dem Porträt Che Guevaras hochhielten, Ho, Ho, Ho Chi Minh skandierten und die Welt gewaltsam verändern wollten, bis anständige, pflichtbewusste und unauffällige Menschen wie er sie nicht wiedererkannten.
Für Städtler hat das Aufeinanderprallen mit Bleicher dramatische Folgen. Er muss mit ansehen, wie etwa die Sommerschaufenster des Kaufhauses unter dem Beifall der Menge mit lebenden Menschen ausstaffiert, zum Ort eines die Kunst herabwürdigenden Happenings werden. Für ihn ist ein solcher Verstoß gegen das Artifizielle der Dekoration wie ein persönlicher Angriff auf seine Identität. Er fürchtet nicht nur das Ende seiner beruflichen Laufbahn, sondern darüber hinaus den gesamten Zerfall sittlicher Werte. Aus ohnmächtiger Wut beginnt er Bleicher zu beobachten, will ihn in einem anonymen Schreiben denunzieren und gerät selbst in das zwielichtige Milieu, in dem er Bleichers Lebenswandel angesiedelt glaubt. Ohne zu ahnen, wohin ihn seine Verfolgungsjagden führen, befindet er sich eines Nachts im La Petite Volière, einem schwulen Club.
Als er das Glas entgegennahm, glaubte er seinen Augen nicht zu trauen. Der junge Mann zwinkerte ihm zu und spitzte die Lippen, als wollte er ihm einen Kuss zuwerfen. Als nächstes fiel sein Blick auf einen der Polizisten, die ihm den Rücken zuwandten. Der Hosenboden seiner Uniform war herausgeschnitten worden. Zwei blanke, behaarte Hinterbacken glänzten im Licht einer Tischlampe. Städtler war nicht irgendwo. Er war an einem Ort, für den er gar kein Wort hatte. An einem Ort, an dem jemand wie er nicht gehörte.
Selbst in solchen, Städtler verstörenden, zugleich von Sulzer geschickt inszenierten Schlussszenen des Romans, dessen Pointe hier nicht verraten werden soll, bleibt sich der Autor seiner ästhetisierenden Erzählweise treu und verharrt in der Perspektive des Betrachters, dem im Blick auf die Geschichte jeweils nur Schaufensteransichten vorgeführt werden. Städtler, der archaisch anmutende Schöngeist und Musikliebhaber, bekommt trotz seiner Spießigkeit etwas Heldenhaftes und kann sich am Ende vor all diesen gesellschaftlichen Misstönen nur noch die Ohren zuhalten, um danach, wie es heißt, alles nur noch aus weiter Ferne zu hören. Wie in einem letzten filmischen Standbild friert Sulzer die teils groteske, teils tragische Geschichte des Schaufensterdekorateurs Städtler ein. Sie spielt zwar in einer Vergangenheit, die erst 50 Jahre hinter uns liegt und so manchem noch lebhaft und streitbar erinnerbar sein mag, doch Alain-Claude Sulzer bändigt sie in einem Stil und einer Dramaturgie, die sich an das klassische Erzählmodell des 19. Jahrhunderts halten. So bekommt sein neuer Roman, in dessen konservativer Eigengesetzlichkeit alles stimmt, den Nimbus von etwas Überzeitlichem und Parabelhaftem.
Martin Schimek zu Alain-Claude Sulzers Roman Unhaltbare Zustände, erschienen im Galliani Verlag, 267 Seiten, 22 Euro. Gemeldet wird uns noch, dass die 1964 in Husum geborene nordfriesische Schriftstellerin Dörte Hansen am Sonntag mit dem Rheingau-Literaturpreis 2019 geehrt wird. Sie erhält den Preis für ihren Roman Mittagsstunde, in dem sie den Wandel eines norddeutschen Dorfes schildert. Der Preis ist nicht nur mit der kuriosen Summe von 11.111 Euro dotiert. Die Preisträgerin kann auch noch dazu mit 111 Flaschen Rheingau-Riesling ihren Weinkeller auffüllen. Und das war der Büchermarkt am Donnerstag. Jetzt gleich nach den Nachrichten geht es weiter mit Forschung aktuell und meinem Kollegen Uli Blumenthal. Im Programm zwei hochaktuelle Themen. Einmal geht es um die Gesichtserkennung, zum anderen um die Klimakrise unter dem Aspekt, wer hilft dem Menschen, sich zu verändern. Ich verabschiede mich von Ihnen. Am Mikrofon war Angela Gutzeit.